Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe auch heute wieder einen spannenden Gast dabei. Ich begrüße heute ganz herzlich Rolf Elgast. Hallo.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Du bist Leiter des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Die meisten werden das unter IFA kennen als Abkürzung. Und das machst du seit 2024, davor aber auch schon in der Stellvertreterposition. Und für diejenigen, denen das IFA nicht sagt, das ist im Grunde genommen einfach die Forschungseinrichtung oder das Forschungsinstitut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Das heißt, da werden viele, viele Dinge auch, glaube ich, wissenschaftlich dann untersucht, um sie nachher für die Unternehmen auch auf gute, fundierte Methodiken in die Unternehmen hineingeben zu können. Ne? Ja, freue mich, dass du da bist. Ich würde vielleicht mit der Frage an dich einfach beginnen. Du hast ja jetzt diese Rolle seit 2024. Vielleicht kannst du zum einen mal kurz sagen, was ist die Aufgabe des Institutsleiters? Also worin liegt deine Aufgabe und was hast du auch in den letzten 2 Jahren in der Leitung des Instituts für Schwerpunkte gesetzt? Ich glaube, wir haben ja viele Themen, über die wir auch noch sprechen werden, aber vielleicht kannst du einfach mal kurz einen Überblick darüber geben.
Ja, also erstmal, es gibt nicht nur ein Institut in der DGUV. Das IFA ist praktisch das Institut, was die naturwissenschaftlich-technischen und arbeitswissenschaftlichen Aspekte des Arbeitsschutzes bearbeitet. Es gibt auch noch das Institut für Arbeitsmedizin, also IPA, Prävention und Arbeitsmedizin in Bochum. Und bei uns im Institut, ich bin seit 2024 jetzt Leiter des Instituts, davor war ich Stellvertreter. Und dort bin ich in der Funktion, dass ich für mehrere Bereiche zuständig bin. Ich selbst von der Ausbildung her bin ich Physiker und komme eigentlich über die Biomechanik zum Arbeitsschutz. Mhm. Und ich hatte deswegen ursprünglich, habe ich bei uns die Abteilungen betreut, die, wo es um physikalische Einwirkungen geht, wo es um Arbeitswissenschaft, Ergonomie geht, übergreifende Abteilungen, wo es auch um die Infrastruktur des Instituts geht und dann auch noch unsere Abteilung 1, Information, wo es um Softwaregestaltungen geht. Und was so Schwerpunkte meiner Arbeit war in den letzten Jahren, das ist das Schöne an meiner Arbeit, das ändert sich andauernd mit den Schwerpunkten. Also es geht darum, dass ich Forschungsprojekte hier mitbetreut habe. Ich habe aber auch viel organisatorische Dinge gemacht, Infrastrukturmaßnahmen, das geht vom Laborbau. Andere Dinge, die hier koordiniert werden müssen und aber auch zur Strategie. Also wir haben ja einige interessante Jahre jetzt hinter uns, die auch für den Arbeitsschutz interessant sind. Das ist nicht nur das Thema Digitalisierung und KI, sondern auch, wir haben eine Pandemie hinter uns. Da war auch der Arbeitsschutz sehr gefragt, weil wir hier auch ein Prüfinstitut sind für Atemschutz zum Beispiel.
Ah, okay.
Und das war alles in dieser Zeit in den letzten Jahren, die uns bewegt hat.
Da ist es auf jeden Fall, kann man schon sagen, nicht langweilig geworden, ne?
Pandemie. Nee, das wird nie langweilig hier.
Nee, Pandemie, KI, Arbeiten 4.0. Würdest du sagen, dass das immer so ist? Also wenn ich jetzt, alleine wenn man jetzt mal so auf die letzten paar Jahre kommt, wir haben ja so eine Fülle an, würde ich mal behaupten, neuen Themen oder Themen, die sich verändern. Würdest du sagen, das ist eigentlich immer so? Oder es ist schon geballt mehr geworden?
Es ist schwer zu sagen, mehr oder weniger, aber das Thema Digitalisierung ist geballt mehr geworden, würde ich sagen. Also wir hatten schon immer eine Themenvielfalt. Arbeitsschutz klingt ja jetzt erstmal langweilig, aber seitdem, das ist auch ein Grund, weshalb ich super gerne in dem Feld arbeite. Das war immer super vielfältig, immer neue Themen. Aber bei der Digitalisierung erleben wir in den letzten Jahren einen unglaublichen Schub. Also wenn man sich vorstellt, KI richtig greifbar ist ja mit der Einführung von ChatGPT im November 2022. Und vorher war das natürlich auch schon Thema bei uns. Aber welche Auswirkungen das nicht nur für die Arbeitswelt haben wird und wie schnell der Entwicklungsprozess jetzt ist, das ist schon wirklich erstaunlich. Und da ist, würde ich sagen, eine große Beschleunigung eingetreten seit dieser Zeit.
Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite hat, glaube ich, auch, weil du eben auch die Pandemie angesprochen hast, die Pandemie natürlich den Prozess der Remote-Arbeit beispielsweise sehr drastisch beschleunigt. Ne? Auch da gibt es einfach Faktoren, die dann doch mal dazukommen. Die wären ohne Pandemie nicht so schnell abgelaufen, glaube ich.
Das ist richtig. Das sind dann ganz neue Arbeitsformen praktisch, die vorher eher so einen Randbereich darstellten. Ja. Wobei ich sagen muss, wir haben uns im IFA mit dem Thema schon sehr, sehr lange beschäftigt. Also wo es darum geht, arbeiten an verschiedenen Orten. Und auch, wo es darum geht, dass Digitalisierung, die immer mehr Einzug in die Arbeitswelt erfährt, welche Nebenwirkungen das haben kann, dass man zum Beispiel mit Bewegungsarmut zu kämpfen hat. Das haben wir eigentlich schon vor über 20 Jahren bearbeitet. Also schon wirklich lange, lange bevor dieses Sitzen ist das neue Rauchen. lange bevor diese Sachen aufkamen, kamen schon Unfallversicherungsträger zu uns und haben gesagt, wir haben nicht nur ein Problem mit Überlastung an Arbeitsplätzen, sondern auch mit Unterforderung. Und da haben wir schon verschiedene Präventionsmaßnahmen getestet und bewertet und dann entsprechende Präventionsempfehlungen abgegeben.
Kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir uns eigentlich schon auch 20 Jahre, dass das eigentlich schon ein Thema ist und wir da doch jetzt irgendwie so da stehen und sagen, wir haben einfach viel zu wenig Bewegung. Ne? Wir haben über viele, viele verschiedene Altersgruppen hinweg. Das ist schon ja spannend. Ich habe für unser Podcast-Interview einfach mal ein paar verschiedene Themen rausgesucht. Wir haben das ja häufig so, dass wir einen Themenschwerpunkt haben und jetzt haben wir einfach, weil das IFA ja sich auch mit vielen, du hast das eben gesagt, ne, mit vielen, vielen unterschiedlichen Themen beschäftigt. Haben wir einfach mal ein paar verschiedene Themen rausgesucht, wo ich mich einfach freue, da einfach deine Perspektive auch mal drauf zu haben. Ich würde mal anfangen, du hast es eben schon angesprochen, Herausforderungen von Arbeit 4.0. Wir haben viele Dinge, die sich in den vergangenen Jahren geändert haben. Ne? Und wir haben neue Rahmenbedingungen, die geschaffen werden durch Digitalisierung, neue Anforderungen, die auch geschaffen werden durch die Digitalisierung. Und damit aber auch resultierend vermutlich eine Verschiebung oder eine anders gestaltete Präventionsarbeit, die wir daraus eigentlich leisten müssen. Und da wäre einfach mal die Frage so in deine Richtung, wie geht ihr damit um? An welchen Punkten arbeitet ihr? Wie kriegen wir das gut gewuppt, sagen wir hier in Wuppertal, damit wir ja möglichst gesund auch das Arbeitsleben nicht nur überstehen, sondern einfach auch gesund leben können?
Ja, also Arbeiten 4.0, der Begriff ist eigentlich schon älter. Wir reden von Digitalisierung, KI dann in der Arbeitswelt und das ist Chance und Herausforderung zugleich. Wir haben einmal, ich fange mal mit Chancen an, Arbeitsprozesse, die können auch wesentlich besser werden durch die Digitalisierung und KI. Wir haben zum Beispiel sowas wie vernetzte Teilautomatisierungen, die den Menschen stark entlasten können am Arbeitsplatz, wenn es um Abbau von Belastungsschwerpunkten geht. Also da kann ich vieles technisch heute lösen, was früher dann in manueller Arbeit gemacht werden musste. Oder Prozesse können auch transparenter werden, auch im Sinne des Arbeitsschutzes. Also es ist nicht so, dass eine Fabrik ich sag mal, die ganzen Produktionsparameter online dann zur Verfügung hat, um ihre Produktionsprozesse besser zu steuern, sondern es ist auch so, dass ich auch Arbeitsschutzkennzahlen online dann teilweise zur Verfügung habe und dann wesentlich früher und mit geeigneteren Mitteln Arbeitsschutz betreiben kann. Also es sind alles Riesenchancen, die das mitbringt. Wir haben aber natürlich auch jede Menge Herausforderungen. Also wir haben Arbeitsabläufe und Prozesse, die sich verändern für die Beschäftigten, wo bei diesen Veränderungen der Prozesse nicht unbedingt die menschengerechte Arbeitsgestaltung mitgedacht wird von vornherein. Also typische Themen sind, wie kann ich sicher arbeiten mit einer Maschine, die immer mehr komplexe, zum Beispiel KI-Algorithmen beinhaltet und ist da wirklich die Sicherheit überall mitgedacht? Gibt es ganz neue Arbeitssituationen, die man vielleicht bisher noch nicht mitgedacht hat? Dann Bewegungsarmut hatten wir. Ne? Also wenn der Mensch nachher keinen Belastungsschwerpunkten mehr ausgesetzt ist, dann ist die Frage, ob er zu wenig Belastung hat und muss er eventuell gefördert werden, also Bewegung wieder reingebracht werden. Wir haben auch komplett neue Gefährdungsarten. Also diese ganze Digitalisierung läuft ja einher, auch mit einer technischen Transformation. Also Stichwort Dekarbonisierung und anderen Dingen, da kommen ganz neue Arbeitsprozesse. Das merken wir ja auch am IFA. Zum Beispiel Batterierecycling ist so ein Beispiel, ne, wo ja, neue Gefahrstoffe auftreten können. Auch das muss man mitdenken. Es ist nicht nur die Digitalisierung jetzt direkt am Computer. Dann Cybersecurity ist ein Riesenthema.
Oh ja.
Also Angriffe auf Industrieanlagen. Da haben wir auch eine eigene Gruppe, die sich um sowas kümmert. Da kann man jetzt erstmal sagen, hat Cybersecurity was mit Arbeitsschutz zu tun? Ja, hat sehr wohl, weil wenn ein Hacker von außen reinkommt, kann es dazu führen, dass Industrieanlagen nicht mehr kontrollierbar sind oder zum Beispiel Krane an der Baustelle unkontrolliert irgendwo sich bewegen. Und das hat direkte Folgen für die Arbeitssicherheit oder Unfallgefährdung. Und auch ein Riesenthema ist natürlich neuartige Robotik an Arbeitsplätzen. Mhm. Wir sind inzwischen da in einer ganz anderen Generation angekommen. Rein weg von diesen mechanischen Sachen. Teilweise geht es wirklich in Richtung, gerade bei KI-Algorithmen, dass ich eine Robotik habe, die wirklich menschenähnlich denken kann irgendwann in der Zukunft. Und das ist ein ganz anderes Zusammenspiel zwischen Beschäftigten und dann dieser Robotik.
Ist das in der Zukunft so oder gibt es heute auch schon Systeme oder Anlagen, wo das heute schon so ist, dass ich quasi einen Roboter-Kollegen habe?
Das gibt es heute schon, also das gibt es teilweise auch wirklich schon an Arbeitsplätzen. Es gibt es sehr, sehr vielfach in Entwicklungsprozessen in Firmen. Also ich kann ein paar Beispiele mal nennen. Es gibt diese Pflegeroboter, der jetzt nicht die Pflege macht, aber die soziale Kommunikation teilweise schon in Altenheimen. Dass dass dort die Bewohnerinnen auch Dialoge führen können über ihr Leben und alles mit einem Roboter, der dann auch antwortet. Das ist eine KI-basierte Anwendung, um dann Pflegekräfte zu entlasten, in dem Sinne, dass diese Sozialarbeit dann halt nicht mehr so viel Zeit wegnimmt. Das ist alles am Anfang und das hat immer Vor- und Nachteile. Ne? Also die Folgen davon weiß man noch nicht so genau. Also, das klingt erstmal gut, aber es ist natürlich schon so.
Weiß es gar nicht, ob das so gut klingt.
Ja, sowas gibt es. Spannend, es gibt das aber auch in der Industrie. Also es gibt in der Industrie Anlagen, wo einfache Prozesse wie das Fügen oder Anreichen von Blechen, Materialtransport auch schon durch humanoide Roboter erfolgt. Das ist im Anfang, aber ich weiß, dass es sehr viele Projekte gibt, menschliche Tätigkeiten an Arbeitsplätzen durch Roboter zu ersetzen. Und wir hatten ja früher es so, dass ganz am Anfang waren die Roboter komplett abgeschirmt. Die waren geschützt vor dem Menschen, dass es keine Kollisionen gibt. Dann kam das Thema kollaborierende Roboter. Da haben wir auch intensiv dran mitgewirkt am IFA. Wir haben Forschungsprojekte durchgeführt, mit wie viel Kräften an welchem Körperteil kann ein Roboter einen Mensch berühren, damit keine Verletzung eintritt. Da gibt es eine eigene Normung für, da gibt es eigene Prüfverfahren für. Also da haben wir sehr viel gemacht. Und jetzt sind wir halt in einem Feld, wo der Roboter Kollege werden könnte, so drücke ich mich mal aus, und wo man in so einem vernetzten System arbeitet.
Welche neuen Risiken und Gefährdungen bringt das mit sich? Also so eines würde ich jetzt mal sagen, ist irgendwie nachvollziehbar, dass es zu Kollisionen kommt. Aber ich würde mal denken, dass es da eigentlich noch viele, viele weitere auch Gefährdungen und Risiken gibt, die einfach solche Szenarien mit sich bringen.
Ja, also das, was man grundsätzlich bei KI sagen muss, das prinzipiell Neue ist, das ist ja wie so eine Blackbox. Ja? Also früher war es so, dass eigentlich die Programmierung sehr verständlich war, weil man halt genau wusste, die Aktion löst das aus und dann könnte es mal zu einem technischen Versagen kommen, aber das ist sehr gut kalkulierbar. Wenn wir jetzt darüber reden, also sogenannte Cognitive Computing Systems. Und das geht ja jetzt in eine Richtung, wo ich eine Klasse von Computersystemen habe, die menschenähnliche kognitive Fähigkeiten haben. Und wir kennen alle Menschen, die sind nicht unbedingt vorhersehbar. Also das heißt, die können Dinge tun oder Entscheidungen fällen, die nicht vorhersehbar sind. Und das ist eine komplett neue Art von Technik, wo auch noch relativ wenig Erfahrung mit bestehen, meiner Kenntnis nach zumindest. Also das ist eine ganz andere Klasse von Kooperation. Und die Arbeitswissenschaft betrachtet ja sogenannte Arbeitssystemgestaltung. Also da ist der Mensch im Mittelpunkt und ich habe Arbeitsmittel, ich habe Maschinen, ich habe alles Mögliche. Also dieses, die Maschine kognitiv menschenähnlicher Roboter, die ist da im Moment noch nicht drin. Und das ist, ja, das ist eine ganz neue, ja, eigentlich Arbeitssystemsgestaltungsherausforderung, die ich wirklich erforschen muss. Deswegen wäre es aus meiner Sicht wirklich erforderlich, dass man frühzeitig diesen Gedankengang des Arbeitsschutzes und der Prävention mitdenkt, dass man diese Systeme versteht, das ist das eine. Und dann das menschenbezogen gestaltet. Das zweite sind aber auch Prüfmechanismen. Ich habe ja Prüfungsverfahren für Maschinen, Sicherheitsprüfung. Und das machen wir ja auch am Institut. Wenn solche Anwendungen kommen, müsste es eigentlich gute Prüfverfahren geben, die genau Szenarien durchspielen, dass es eben nicht zu gefährdenden Situationen kommt oder unangenehmen Situationen kommt. Das machen wir auch heute schon, wenn zum Beispiel in einer Maschine ein KI-Algorithmus eingebaut ist. Wir haben ja ein Projekt gehabt mit einer Bandsäge, wo eine Kamera die Hände überwacht und das ist jetzt ein Schutzalgorithmus mit KI und dann erkennt, wenn das die Hand zu nah ans Sägeblatt kommt, wird die automatisch in Millisekunden eingezogen. Erstmal ein tolles Tool, was den Arbeitsschutz verbessern könnte, aber dann fängt es an, eine wirklich strukturierte Prüfung zu machen an dieser Maschine. Bedeutet, man muss sich genaue Gedanken machen, welche Situationen können denn vorkommen? Wann kann das versagen? Ja, also zum Beispiel, das geht um den Hauttypen oder sind Tätowierungen auf der Haut? Trägt die Person Handschuhe? Ja oder nein?
Ja, also valide Fragen, ja.
Ja, das sind alles so Fragen, die in so einem Prüfalgorithmus durchgegangen werden müssen. Und sowas haben wir dann gemacht, sodass wir dann irgendwann davon ausgehen, dass das wirklich gut funktioniert und keine gefährdende Situation eintreten kann. Wenn wir das nicht tun würden, dann würde eventuell in dem Anlernalgorithmus einer solchen Maschine eine Sache fehlen, die dann aber im Arbeitsalltag vorkommt. Und auch wenn der Algorithmus nicht mehr funktioniert, gibt es in dem Fall noch andere Sicherheitsvorkehrungen. Aber dann würde eventuell ein KI-System nicht mehr funktionieren.
Ja, okay. Ja, das stimmt. Das sieht man so beim ersten Draufschauen gar nicht. Ich kenne das System, das ist ja, glaube ich, seinerzeit auch prämiert worden im Rahmen des Deutschen Arbeitsschutzpreises. Und wo man dann denkt, das ist ja eine total tolle Sache, aber dann das auch in einem strukturierten Prüfverfahren, auch mit dem, was kann denn eigentlich passieren und wie kann das System versagen, mit so banalen Dingen wie Tätowierung, Handschuh, Hauttyp etc., das, ja, da kommt Freude auf, sich das anzugucken, ja. Ja. Was, wir haben jetzt gerade schon auch darüber gesprochen, dass das eine ganze Menge ist, was so das Thema Digitalisierung, auch KI-Systeme mit sich bringen. Welchen Einfluss würdet ihr, und ihr habt ja da auch viele Einblicke, die ihr auch habt, würdet ihr sagen, welche Auswirkungen hat der digitale Wandel auch auf die Sicherheit und Gesundheit und auch auf das Wohlbefinden der Beschäftigten? Habt ihr das Gefühl, dass dort sichtbar wird, dass das auch Erleichterung schafft? Du hast das eingangs gesagt, ne, das bringt eben auch total viele Chancen mit sich. Ne? Wenn ich heute daran denke, wie viel man schreiben muss für eine Gefährdungsbeurteilung, kann das ja auch Chancen mit sich bringen, dass ich mich auf das Wesentliche und dann auch vor Ort konzentrieren kann. Auf der anderen Seite kann das eben auch vielleicht ein Stück weit ohnmächtig machen, weil es gar nicht mehr so einfach ist, das auch zu begreifen und zu verstehen. Wie nehmt ihr das wahr? Welchen Einfluss hat das auf Sicherheit, Wohlbefinden auch der Mitarbeiter und Führungskräfte?
Also wir forschen am IFA ja aktiv dabei, solche neuen Technologien einzusetzen, um die Sicherheit zu erhöhen. Also da gibt es eine Reihe an Beispielen. Ich habe jetzt nur ein paar genannt, aber Stichwort wäre immer mehr Assistenzsysteme, die diese Assistenzsysteme sollen den Menschen vor gefährdenden Situationen schützen, indem sie das rechtzeitig erkennen. Das ist ein Hauptgebiet auch bei uns und damit kann man wirklich Dinge verbessern. Aber die Probleme habe ich auch schon teilweise genannt. Ich hatte Cyberangriffe genannt. Wir haben über Gesundheit und Wohlbefinden kann erhöht werden dadurch. Das hatte ich auch schon erwähnt. Aber es kann auch verringert werden. Da gibt es halt beides. Das Wichtige ist halt, die Arbeitsaufgaben entsprechend anzupassen an diese neuen Technologien. Was auch noch zu erwähnen ist, es gibt ganz neue Arten von Belastungen dadurch. Also nehmen wir das Stichwort Informationsüberflutung. Mhm. Also das kennen wir alle. Also oder halt, ich sag mal, Zoom-Fatigue durch die ganzen Videokonferenzen. In der Pandemie kam das ja auf, wenn man den ganzen Tag nur noch mit Headset da war. Das sind alles Dinge, die wir so vorher nicht kannten. Es kommen jetzt aber auch komplett neue Sachen noch mit rein. Also wenn man sich das mit dem KI weiterdenkt, das KI nimmt ja auch gewisse kognitive Dinge ab dem Menschen. Und wenn ich mich jetzt nur noch auf Assistenzsysteme verlasse, irgendwann auch, ich sag mal, Entscheidungsdenkprozesse, KI gebe, was heute schon sehr, sehr gut funktioniert in einigen Sachen, Bereichen. Und diese Prozesse werden ja immer besser in den nächsten Jahren. Ist ja abzusehen, dass das irgendwann total gut klappt, dass auch komplexe Aufgaben von KI-Systemen übernommen werden. Was macht das mit uns als Beschäftigten? Das bedeutet ja, wir selber sind gar nicht mehr trainiert, gewisse Entscheidungen zu treffen, gewisse kognitive Leistungen zu erbringen. Und das könnte zum Verlust von Fachwissen führen, zu Verlust von Fähigkeiten. Und auch das müssen wir im Kopf haben. Das ist ähnlich wie das Thema, was wir eben besprochen haben. Wenn wir uns nicht mehr bewegen, werden wir krank. Und wenn wir zu hoch belastet sind, werden wir krank. Auch das könnte eine ganz, ganz neue Belastungsart sein, die durch solche Assistenzsysteme kommen, wo wir dann uns rechtzeitig überlegen müssen, wann setzen wir es ein, wann setzen wir es weniger ein, was tun wir dazu, ich sag mal, die Degeneration unserer kognitiven Fähigkeiten zu verhindern und das zu trainieren.
Ja, das ist auch eine sehr spannende Überlegung. Vielleicht sogar am Ende des Tages auch ein Stück weit eine philosophische Überlegung. Brauchen wir denn dann oder müssen wir dann noch denken können, wenn Assistenzsysteme alles für uns übernehmen? Wie sieht tatsächlich so eine Welt in 10, 20, vielleicht 50 Jahren aus? Das ist schon gar nicht mal anzuweisen, ja.
Ich stelle mal die Gegenfrage, wenn das alles gut funktioniert, was machen wir dann überhaupt noch und werden wir damit zufrieden sein? Also mein Beispiel ist jetzt, wenn wir den Astronauten nehmen, der hochfällt, fährt ins All, ja, der hat keine Schwerkraft mehr, der muss sehr viel tun jeden Tag, damit sein Muskel-Skelettsystem nach wie vor trainiert ist und er kommt dann auf die Erde zurück und kann kaum mehr laufen. Wenn wir das auf den kognitiven Bereich übertragen, habe ich das Problem, dass wenn wir das alles nicht mehr nutzen und eigentlich so leben können, ich glaube nicht, dass das zu einer Zufriedenheit führen wird und auch nicht zu einer körperlichen Wohlbefinden. Ja? Also wir müssen eigentlich einen Weg finden, wo wir weiterhin auch physisch und kognitiv gefordert sind, weil das zum Menschsein dazugehört und gleichzeitig die Vorteile von diesen Systemen nutzen. Das wird eine sehr, sehr spannende Zeit, die jetzt auf uns zukommt.
Hast du Ideen, wie das aussehen kann?
Ja, also sicherlich sind die aktuellen Projekte, die wir machen, da überlegen wir ja immer, also wir haben das ja immer im Hinterkopf, ne? Also dass der Mensch wirklich weiterhin in seinen Eigenschaften sich wohlfühlen muss. Und das wäre jetzt, der Oberbegriff wäre halt, dass man die Gestaltung so macht und auch Menschen selber befragt, aber auch das physiologisch messen kann oder auch im Umfeld messen kann. Und das muss eigentlich der Maßstab sein. Wir haben nichts davon, wenn die Menschen sich nachher unwohl fühlen und wenn auch die physiologischen, kognitiven Parameter entsprechend in eine Richtung zeigen, dass hier Degeneration ansteht. Das ist eigentlich, das ist genau unser Instrumentenkasten, dass wir das irgendwie anwenden und gucken, so und so macht es Sinn. Und Vorsicht, wenn ihr das nicht tut und den Menschen nachher als, also wenn sich die Rollen verdrehen, sage ich mal, der Mensch wird jetzt zu so einer Maschine, der immer dasselbe macht und die intelligente, kognitive Maschine macht alles drumherum, das kann eigentlich nicht gut gehen.
Ja, das wird wirklich, wirklich, wirklich sehr spannend, glaube ich, ne? Weil die Verlockung ist natürlich dann groß, auch mal vielleicht weniger nachzudenken oder sich da Unterstützung zu holen. Auf der anderen Seite wird KI sicherlich auch den einen oder anderen Job besser erledigen, als das heute ein Mensch kann. Ne? Auch das wird es geben, sodass da auch weniger Beschäftigung unter Umständen stattfindet, auch über das ganze Land oder über den ganzen Kontinent hinweg. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir dann? Ne? Oder welche Alternative bieten wir und haben wir, um uns Menschen trotzdem in einem gesundheitsförderlichen, ja, in Klammern Arbeits-, aber System zu halten? Ne? Ja, und auf der anderen Seite werden wir alle immer älter und haben eigentlich mehr Zeit, theoretisch, zum Arbeiten. Die Arbeit brauchen wir dann natürlich auch noch. Ja, spannend, spannend, spannend. Welche Rolle nehmt ihr jetzt ein? Ihr habt ja schon gesagt, ne, ihr forscht auch auf den verschiedensten Themenfeldern, die ihr da habt. Und wo spezialisiert oder wo seid ihr vielleicht auch gerade im Fokus dann drauf, ne, bezogen auf die Themen Digitalisierung, aber eben auch der Mensch in diesem ganzen Kontext Digitalisierung. Ne? Nicht nur, du hast es schön gesagt, ne, nicht nur, was ist alles möglich. Es ist alles möglich vermutlich, sondern wie kriegen wir das auch mit dem Mensch in eine gute Vereinbarkeit gegossen?
Ja, wir sind eigentlich in diesen Gebieten tätig, die ich jetzt aufgeführt habe. Also wir sind ja ein Prüfinstitut auch. Also wir sind sehr, wir entwickeln Prüfgrundsätze auch für KI-Implementierungen in Maschinen oder Maschinen mit KI. Wir haben eine Reihe an Forschungsprojekten in diesem Feld, wo es eigentlich um Lösungen geht, wie man digitale Assistenzsysteme vernünftig einführt an Arbeitsplätze. Also wie ich genau dieses Arbeitssystem mit den Maschinen am besten gestalte. Wir haben einen großen Arbeitswissenschafts- und Ergonomiebereich hier. Da geht es um das Thema Muskel-Skelettbelastungen zum Beispiel, aber auch um Arbeitsumgebungsfaktoren, die wir kontrollieren können. Mhm. Auch das Thema Bewegungsarmut habe ich ja angesprochen. Das wird hier wirklich sehr intensiv mit physiologischen Messgrößen. Wir haben zum Beispiel Vergleichsmessungen gemacht. Was ändert sich durch Homeoffice? Also wie verändert sich eigentlich das Bewegungsverhalten im Homeoffice im Vergleich zum stationären Büroarbeitsplatz? Was muss man tun an nicht Übungen, sondern an Ausgleichspräventionsmaßnahmen? Wir haben hier eine Reihe an technischen Maßnahmen auch getestet, was die wirklich an Bewegungszuwachs bringen. Also ein Stichwort ist dynamische Arbeitsstation. Das haben wir auch schon vor 10 Jahren gemacht, dass ich während der Computerarbeit mich bewege. Was macht das mit meinem kognitiven Arbeitsvermögen? Und gleichzeitig ist es physiologisch so wirksam, dass ich von dem typischen Sitzarbeitsplatz weg bin. Sowas machen wir.
Wie ist
also das Ergebnis, die kamen aus Amerika, diese Maschinen. Und solche Tests haben wir in den Jahren so 2010 bis 2015 gemacht.
Sind das und so Walking Pads und
zum Beispiel,
sowas? Ja. Okay, ja. Genau.
Also wir haben Laufbänder, es gibt aber auch so Untertischgeräte, wo man so ein bisschen Fahrrad fährt, aber ist kein richtiges Fahrrad. Es gibt auch wie so, ich sag mal, Deskbikes, wie so Fahrradbikes. Natürlich machen wir das immer nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Bewegungsarmut, sondern auch Sicherheit. Also diese Laufbänder sind nicht so gut gern gesehen, weil natürlich, wenn man da drauf geht, kann es dazu führen, dass man auch einen Unfall hat. Und also wir haben die untersucht, wirklich mit physiologischen Messungen, Körperaktivität, auch Energieumsatz und solche Dinge. Und man muss sagen, im Ergebnis kann man damit wirklich in Energieumsätze kommen, die oberhalb des Sedentary Work, also dieser typischen Sitzarbeitsplätze, sind. Kognitiv ist es aber manchmal ein Problem. Wenn ich dann entsprechende konzentrierte Aufgaben erledigen muss, dann habe ich da Probleme, gleichzeitig mich zu bewegen. Und es ist auch eine sehr große individuelle Sache. Also das jetzt komplett als Ersatz eines normalen Büro- und Bildschirmarbeitsplatzes ist eigentlich keine Alternative. Es gibt aber einige Firmen in Deutschland, die haben das als Alternative genommen, dass man sich die Dinger mal ausleihen kann, dass man teilweise Arbeitsprozesse dynamischer machen kann. Ich zum Beispiel jetzt stehe gerade, während wir hier telefonieren, ja, also dass man aber auch dann vielleicht bei so einem Gespräch jetzt sich auch vielleicht ein bisschen bewegt, ne, und damit bewegende Elemente einbaut, ohne die Arbeit unterbrechen zu müssen.
Ja, ja. Das wäre jetzt auch so mein Gefühl, wenn ich das ausprobiere oder machen müsste, ne? Für, ich glaube, einfache Gespräche, einfache Besprechungen, da kann man das gut machen. Aber wenn man wirklich Dinge hat, wo man sich konzentrieren muss und kognitiv wirklich da sein muss, dann ist das irgendwie schwierig. Ja. Offensichtlich sind wir da so multitaskingfähig nicht unterwegs.
Genau.
Da muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, spannend. Weil das natürlich ja auch durch die verschiedensten Unternehmen, ne, die auch solche Produkte vermarkten, ja dann gesagt wird, ne, hier können wir einen Beitrag auch zur Prävention, zur Gesunderhaltung leisten. Was die Unternehmen natürlich nicht möchten, ist, dass am Ende des Tages die Qualität der Arbeit darunter leidet, ne? Und das muss man sich, glaube ich, bevor man auch solche Geräte beispielsweise anschafft oder auch jedem zur Verfügung stellt, ne, muss man sich auch immer mal mit angucken, welche Auswirkungen hat das auch auf kognitive Arbeit.
Ja, aber ich habe jetzt nur von ein paar Geräten gesprochen, die auf dem Markt sind. Wir müssen aber in der Gestaltung vielleicht auch mal drüber nachdenken. Wir haben immer noch Maus und Tastatur, ne, als Computereingabe. Kann man in neue Entwicklungen mit Schnittstellen zum Rechner vielleicht andere Dinge einbringen, wo ich eben nicht nur statisch sitze oder stehe? Und kann ich da eine Interaktion machen? Also ich glaube, da kommen noch einige neue Schnittstellen, wie wir mit Computern agieren oder wie wir virtuell miteinander kommunizieren, die eben, wenn man da das Thema Bewegungsförderung von vornherein mitdenkt, kann man die Schnittstellen so organisieren oder entwickeln, dass sie entsprechend nicht zu solchen statischen bewegungsarmen Verhalten führen.
Ja.
Es gibt zum Beispiel mit Gestiksteuerung, das sähe im Büro komisch aus, ne, wenn man dann auf einmal rumtanzt oder alle Körperteile benutzt, um irgendwas zu steuern. Also ich kenne es nur von Entwicklungsarbeiten oder in ganz, ganz speziellen Bereichen, wo es Sinn macht. Das ist also noch nicht noch nicht richtig ein Produkt oder so. Aber wenn es in die Richtung geht und passt, ja, wäre alles denkbar. Ne? Also,
was es ja heute schon gibt, ist beispielsweise auch über die Augen zu steuern, auch mit der Maus. Aber das führt natürlich nicht dadurch, dass ich extrem in Bewegung bin.
Nur für die Augen, genau.
Genau. So, das widerspricht dem ein bisschen. Führt aber auf der anderen Seite und da kann dazu führen, dass wir natürlich eine ergonomische Entlastung auch, der teilweise doch sehr, ich sag mal, nicht alle sitzen ergonomisch mit Maus und Tastatur vor ihrem Schreibtisch. Ne? Da kann das natürlich helfen. Ne? Ja. Aber auch ein sehr spannendes Thema, wie das, wer weiß, in 10, 20 Jahren auch aussehen mag. Ja. was glaubst du, wenn wir jetzt mal immer so sagen 5 und dann vielleicht nochmal 10 Jahre weiter, was glaubst du, hat sich bis dorthin, wir haben jetzt über einige Themen gesprochen, ne, was glaubst du, wie die Arbeitswelt in 5 bis 10 Jahren aussieht?
Ganz, ganz schwierige Frage. Also ich war letztes Jahr auf einer Konferenz in Japan, wo es viel um humanoide Roboter ging und wo man wirklich Szenarien gesehen hat, was heute schon geht und wo ich die gleiche Frage gestellt habe den Leuten, die das vorgetragen haben. Weil wenn die Entwicklung weitergeht, also wann glaubt ihr, dass wirklich komplexere Tätigkeiten, ich sag mal der Hausmeister, ja, oder auch wirklich Tätigkeiten, die auch ja, körperlichen Einsatz erfordern, wann glaubt ihr, wann das mit humanoiden Robotern so zuverlässig funktioniert, dass die im Arbeitsalltag eingesetzt werden? Und da hat keiner so richtig eine Antwort geben können. Also es wurden immer nur Spannen angegeben. Ja. Also ich glaube, dass diese Schritte kommen. Da sind auch Entwicklungen. Aber ich kann unheimlich schwer abschätzen, ob das jetzt in 5 oder 10 Jahren der Fall ist zum Beispiel. Aber wenn wir das Szenario jetzt so nehmen, könnte ich mir das vorstellen, dass einige Tätigkeiten wirklich mit humanoiden Robotern erledigt werden. Was zu einem komplett neuen, nicht nur Arbeitsleben führen würde. Was wir heute ja schon haben, ist, dass wir teilweise nicht mehr mit einem Menschen sprechen, wenn wir eine Hotline anrufen. Im Hintergrund, in den Backoffice haben wir auch schon seit Jahren, dass Entscheidungsprozesse wirklich von KI übernommen werden und nicht mehr Menschen, zum Beispiel bei einer Zusage oder Absage eines Kredits in der Bank erfolgen, sondern der Hauptteil wird über KI-Algorithmen gelöst. Sowas haben wir ja heute schon. Aber dass es wirklich sichtbar in der Arbeitswelt wird, das erwarte ich, aber ich kann es wenig sagen. Und dann wäre noch das Thema im Arbeitsalltag, wie viel nehmen uns diese neuen Arbeitsformen ab? Wie sieht denn überhaupt dann die Gestaltung aus? Findet der Mensch, was er ja bisher getan hat, immer wieder weitere Beschäftigungsfelder? Und da ist, seitdem das KI eingeführt worden ist, also die KI, das Neue daran ist ja wirklich, dass die Denkstrukturen dem Menschen nachempfunden sind. Das ist ja im Endeffekt ja ein neurowissenschaftlicher Ansatz der Programmierung. Und das ist sehr, sehr spannend, ob, wenn das gut funktioniert alles, und das sieht im Moment ja so aus, ja, dann haben wir eine ganz neue Arbeitswelt. Also ich drücke mich um die Beantwortung der Frage. Ich habe keine Ahnung, ob das in 5 oder 10 Jahren, aber die Richtung, glaube ich, die wird kommen. Ja, und das wird anders sein.
Ja, und dann wird es daraus resultieren natürlich viele andere, auch politische und wirtschaftliche Fragen. Ne? Und auch humanitäre am Ende des Tages, die natürlich dort mit reinspielen. Was machen wir denn dann? Also was machen wir denn dann, wenn wir eigentlich viele Dinge heute auch dann über humanitäre Roboter, humane Roboter machen können? Ne? Das ist schon, ja, das wird schon sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Was glaubst du, welche Rolle die Kommunikation spielt, und zwar eigentlich überall. Also auf der einen Seite natürlich auch in den Unternehmen. Das heißt, welche Rolle spielt die Kommunikation auch in den Unternehmen, auch Mitarbeiter zu diesen ganzen KI-Digitalisierungsthemen mit abzuholen, um dort am Ende des Tages nicht nur Ablehnung zu bekommen, sondern ja eigentlich auch in einem gewissen Grad die Mitarbeiter auch mitzunehmen, ne, und dort Teil der Prozesse machen zu lassen. Was würdest du sagen, ist da aus Erfahrung einfach wichtig in der Kommunikation?
Ich glaube, dass es eine sehr große Rolle spielt, weil wenn man neue Systeme einführt, gibt es ja Ängste. Es gibt auch bei Beschäftigten halt Kenntnisdefizite. Ne? Was bedeutet das eigentlich für mich? Was kann das neue System? Was kann es nicht? Welche Risiken sind damit verbunden? Und ich denke, wenn solche Technologie eingeführt wird, muss das halt mitgedacht werden, dass alle Mitarbeiter, Beschäftigten mitgenommen werden. Und da gibt es ja auch entsprechende Hinweise zu, wie man da vorgehen kann. Insgesamt Qualifizierung spielt auch eine große Rolle. Mhm. Also wenn Menschen halt qualifiziert sind und den Umgang genau kennen, grundlegende Kenntnisse, sage ich mal, in KI und Anwendungen haben, in Digitalisierung, je mehr ich damit vertraut bin und je mehr ich davon weiß, umso besser kann ich auch, glaube ich, damit umgehen. Und also das spielt auf jeden Fall eine große Rolle.
Ja. Ja, das wird richtig spannend. Das wird richtig spannend, glaube ich. Ja. Lieber Rolf, vielen, vielen Dank für die Einblicke und vor allen Dingen auch die Perspektive. Mir persönlich macht das total viel Lust auf die nächsten Jahre, weil ich weiß, dass wir im Arbeitsschutz natürlich auf dem, was wir beispielsweise heute machen, haben wir ja viel im kulturellen Kontext zu tun. Ne? Und da geht es immer um die Arbeit mit den Menschen in der Kommunikation. Natürlich ist es so, wenn wir keine Menschen mehr in Produktion haben, brauchen wir keine Kultur, weil dann haben wir auch keine Kultur mehr. Aber ich glaube, diesen Teil der Kommunikation, ne, der Einstellung, wie reden wir miteinander, wie gehen wir auch Sachen als Team gemeinsam an, ne? Ich glaube, die werden immer wichtiger eigentlich, je mehr Technologie wir bekommen. Ne? Und ich freue mich sehr auf das, was da kommt und bin sehr gespannt, wie das so in 15 oder vielleicht auch in 20 Jahren aussehen wird. Ich habe ja auch Kinder oder wir haben auch Kinder und auch die werden natürlich eine ganz, ganz andere Arbeitswelt erleben, als wir das heute hier haben vermutlich. Ne? Da freue ich mich drauf. Ich wünsche euch natürlich weiterhin ganz, ganz viel Erfolg in den Forschungsarbeiten, gute Erkenntnisse und dass wir uns gut darauf vorbereiten, auf das, was da alles kommen wird. Danke dir.
Ja, ich freue mich natürlich auch auf die nächsten Jahre, weil jede Menge Forschungsthemen werden anstehen in diesen Bereichen und das ist gut auch für unser Forschungsinstitut und Entwicklungsinstitut. Ja, und ich bedanke mich für die Einladung und das Gespräch.
Danke dir. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.